Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber virtuellerweise der
Christian. Hallo zusammen.
Der Titel der heutigen Episode soll lauten Financial Independence Rocks. Interview mit Katrin. Ich habe deswegen die Pause eingebaut, weil man kommt ja, wenn man aus dem Englischen kommt, dann würde wahrscheinlich der Satz Interview mit Katrin auch noch amerikanisiert.
Mit dem Country Bro.
Interview mit Katrin,
Ja, heute haben wir Katrin im Interview. Katrin bloggt auf Financial Independent Rocks und lebt finanziell unabhängig in Hamburg. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sie es geschafft hat, finanziell unabhängig zu werden und wie ihr Leben seither aussieht.
Hallo Katrin.
Ja, hallo ihr beiden. Nett, dass ihr mich eingeladen habt.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, ja, vielleicht sage ich kurz mal ein ganz klein bisschen zu mir und dann fragt ihr einfach nochmal nach, weil ihr am besten wisst, was für eure Hörer interessant sein könnte. Du hast ja eben gerade schon gesagt, ich blogge zum Thema finanzielle Unabhängigkeit und bin selber eigentlich so relativ zufällig in diese ganze Fire und so weiter Bewegung reingerutscht, weil ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, nachdem ich selber schon aufgehört hatte, als Angestellte zu arbeiten. So vor, weiß ich gar nicht, 3-4 Jahren ist das inzwischen her. Zeit vergeht jetzt sehr schnell. Und ich habe ganz ursprünglich mal angefangen, ein bisschen auf eine mögliche Unabhängigkeit hinzusparen, weil ich gemerkt habe, dass das sein könnte, dass mir eben das Leben so in der Corporate-Welt nicht mehr richtig gut gefällt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das waren eigentlich eher so Sicherheitsaspekte als so eine ganz geplante Überlegung, ja, ich möchte zum Zeitpunkt XY finanziell frei sein und auch schon gar nicht so früh geplant, dass ich mit 30 hätte frei sein wollen oder unabhängig oder mit 40. Und insofern bin ich, wie gesagt, eigentlich irgendwie so nur Zufallsmitglied in dieser Community und nicht so jemand, der das von Anfang an eingeplant hat.
Und wie ist deine Situation jetzt aktuell? Bist du, also retire early, dieser zweite Teil von FIRE, lässt einen ja denken, dass du lange Tage hast, an denen du nichts machst und mit dem Segelboot über die Alster fährst. Wie sieht dein Leben momentan aus?
Wir sind tatsächlich gar nicht so weit entfernt von der Alster hier. Das ist allerdings von der Alster Oberlauf eher. Da wird man so beim Kajak ganz gut anfangen können. Aber ich habe auch keinen Kajak. Also insofern mache ich das auch nicht. Und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit dem Retire Early. Also klar, ich bin jetzt irgendwie early retired im Sinne von, ich bin eben nicht mehr festangestellt in einem Konzern unterwegs. Aber ich finde dieses Early Retirement als solches immer so ein bisschen, ja, missverständlich, weil die meisten ja tatsächlich dann danach eben auch noch andere Aktivitäten machen. Und das war eigentlich auch der Punkt, den ich total wichtig fand. Also mit dem einen Aufhören, was ich gut 20 Jahre lang gemacht habe. Also ich habe im Bereich Werbung, Media gearbeitet und da zwar auch immer neue Dinge ausprobiert und auch an unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Aber am Ende ist es eben dann doch alles irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt ähnlich wieder. Und ich wollte einfach nochmal, ja, andere Interessen verfolgen, Neues ausprobieren und habe dann ganz zuerst, als ich aufgehört habe, eben wirklich auch erstmal wieder so relativ banale Sachen gemacht, aber zu denen ich vorher überhaupt keine Zeit mehr hatte. Also Bücher lesen und zwar irgendwie mehr als 3 Seiten am Stück und dann einschlafen, sondern mal so richtig durchlesen und auch teilweise Bücher, für die man eben so ein bisschen mehr Hirnschmalz braucht, als da so ganz schnell nur durchzubutschen. Und das fand ich zu Anfang ganz super. Aber da hat man dann doch eben nach einer gewissen Zeit einfach auch das Gefühl, man möchte jetzt nochmal wieder andere Sachen machen. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass mir dann so ein bisschen auch Herausforderungen fehlen, wenn ich gar nichts Strukturiertes habe und nirgends so richtige Ziele, die ich verfolgen kann. Und habe mich jetzt im letzten Oktober entschieden, doch nochmal ein Masterstudium anzufangen. Und das mache ich jetzt. Das ist im Grunde wie ein Teilzeitjob in Anführungsstrichen. Das sind ungefähr 20 Stunden, die ich dafür pro Woche brauche. Und das ist dann tatsächlich auch schon so ein bisschen was dann verplant ist, sodass ich dann auf der anderen Seite eben auch wieder happy bin, wenn ich Zeit habe, Ich habe einen Hund jetzt, was vorher eben auch nicht funktioniert hat, als ich noch gearbeitet habe, weil ich eben auch einen sehr, ja, sehr zeitintensiven Job hatte und zum Schluss halt auch zwischen Hamburg und Köln gependelt bin, 6 Jahre. Also das wäre nicht machbar gewesen. Und das sind so, ja, Interessen und Spaß, den ich mir jetzt eben ermöglichen kann durch eine gewisse Unabhängigkeit.
Vielleicht gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück und fragen dich, wie du es geschafft hast mit, ich weiß nicht, ob du über dein Alter sprechen möchtest, aber sagen wir mal, nicht zu dem typischen Renteneintrittsalter aufhören können zu arbeiten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie du das geschafft hast, mit welchen, ja, Vehikeln du das geschafft hast. Bist du eine ETF-Jüngerin? Hast du es mit Immobilien gemacht? Ist bei dir eine Mischkalkulation?
Ich bin jetzt 53 und habe mit 49 aufgehört und angefangen überhaupt so ein bisschen systematischer über Vermögensaufbau und auch Einkommensströme nachzudenken, die unabhängig sind vom Job, habe ich also Anfang 30 auch erst, vielleicht sogar Anfang 30, Mitte 30. Und ich bin, also was Finanzen angeht, sind mein Mann und ich da als Team unterwegs und den interessiert aber alles Finanzielle nicht so wahnsinnig. Deswegen habe ich mich da tendenziell eben drum gekümmert. Aber ich hatte halt auch überhaupt keine Vorbildung, was das angeht. Und wir haben dann eben auch unterschiedlichste Dinge zusammengewürfelt, so wie man das eben vielleicht oder viele auch zu Anfang machen, ne? Dass man mal anfängt mit einer Rentenversicherung, die einem jemand empfohlen hat oder die im Betrieb empfohlen wurde und dann eben anfängt, sich ein bisschen mehr zu informieren. Dann sind wir bei Fonds, also aktiv gemanagten Fonds gelandet, haben dann auch natürlich auch irgendwann festgestellt, dass das halt hohe Gebühren sind und keine wahnsinnig attraktive Anlage. Bei der Dotcom-Krise hatten wir, da waren wir sehr nah dran, weil wir eben im Agenturbereich, auch gerade im Digitalbereich gearbeitet haben und dann eben Unternehmen auch kannten, aber eben trotzdem nicht drauf gekommen sind, dass da eben ganz schnell die Kurse auch wieder runtergehen können. Das heißt, das haben wir auch mitgenommen. Und insofern haben wir da, wie gesagt, glaube ich, so alle Fehler gemacht, die man machen kann. Inzwischen bin ich auch jemand, der in ETFs investiert, aber auch noch zusätzlich in eher dividendenorientierte Einzeltitel. Was so ein bisschen daran liegt, dass mir halt in der Zeit, wo ich damit, oder seitdem ich damit angefangen habe, einfach die Bewertungen gerade in den USA sehr, sehr hoch waren und das nicht so zu der Rendite, also Ertrags, den Ausschüttungen gepasst hat, die ich mir vorgestellt habe. Und deswegen bin ich da eben dann eher auf eine Einzelselektion gegangen. Aber die Basis dafür, dass ich jetzt sozusagen ein, ja, könnte man Grundeinkommen habe, haben wir damit gelegt, dass wir uns ganz ursprünglich Ende der 90er Jahre eine Eigentumswohnung gekauft haben, in der wir auch zuerst eben dann gewohnt haben, also zur Selbstnutzung. Dann sind wir umgezogen nach ein paar Jahren und haben die dann vermietet und haben danach noch in der Folge insgesamt 3 andere Wohnungen gekauft, die eben auch vermietet sind. Und daraus ergeben sich natürlich dann jetzt Cashflows.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Alvarez Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Bei einer Eigentumswohnung ist bei mir sofort das Stichwort Klumpenrisiko im Kopf. Also das ist so ein Investment-Vehikel, das ich, wo ich sehr viel Respekt vor habe, weil ich immer denke, was ist, wenn die Mieter nicht zahlen? Was ist, wenn irgendwas mit der Wohnung ist? Dann steckt eine Menge Geld in einem Topf sozusagen. Kannst du da komplett ruhig mit schlafen? Ist das für dich überhaupt kein Thema?
Also ja, ich kann damit ruhig schlafen. Also ich habe auch kein Problem damit gehabt. Also wir haben die Sachen ja auch dann finanziert und dann, wie gesagt, nach und nach getilgt, teilweise dann was früher abgelöst oder auch mit Sondertilgungen gemacht, teilweise auch nochmal bestimmte Maßnahmen nachfinanziert. Das finde ich an sich nicht wahnsinnig problematisch. Also wir haben eben, die Wohnungen sind sozusagen verteilt an unterschiedlichen Stellen. Die sind auch mit unterschiedlichen Modellen vermietet. Nee, also wie gesagt, schlafen kann ich gut, aber ja klar, also wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt ja gerade die Corona-Auswirkungen und haben halt eine Wohnung, die an ein Hotel verpachtet ist. Und ist die Situation, dass da eben jetzt aktuell keine Miete fließt. So, und dafür muss man natürlich dann entsprechend Rücklagen gebildet haben. Das haben wir aber auch gemacht. Und insofern noch kann ich damit ruhig schlafen. Ich würde mich allerdings sehr schwer tun, wenn ich halt so vorgegangen wäre, wie das eben teilweise auch doch sehr, sehr propagiert wird im Internet, eben, ne, Finanzierungen, die dann 110% sind, inklusive der Nebenkosten und solche Geschichten und dann oder auch ein ganz schneller Bestandsaufbau, weil man da einfach einen Hebel hat, der auch ganz unglücklich auf einen selber zurückfallen kann, wenn dann solche Situationen eintreten.
Du hattest ja erwähnt, dass du vor nicht allzu langer Zeit in deinen 30ern damit begonnen hast, dich mit dem finanziellen Thema auseinanderzusetzen. Dein Mann und du, wenn ich mich recht verstanden habe, stand denn da schon der Plan fest, irgendwie in naher Zukunft den Schritt zu gehen, nämlich Corporate Germany hinter sich zu lassen und neue Wege?
Nicht so direkt. Also was wir gemacht oder was uns irgendwie bewusst geworden ist, eben so in dem Alter, ist, dass doch in der Branche, in der wir sind, gerade eben in Agenturen, die Menge an Leuten, die dann so über 50 sind und da noch viel mitmachen, doch eher verschwindend klein ist. Und das, was wir eigentlich wollten, war eben, deswegen mein Punkt vorhin auch, eben gar nicht so eine Feieridee im Sinne einer total positiven Sache, wo man dann unbedingt drauf hinarbeitet und ganz schnell fertig werden will, sondern eher eine Sicherheitsgeschichte. Also, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne ab ungefähr 50, so ganz genau kannst du das ja vorher auch nicht sagen, ab ungefähr 50 in der Lage sein, eben auch zurechtzukommen, wenn man uns in einer Festanstellung nicht mehr haben möchte. So, ne, also mit freien Jobs in dem Bereich oder eben auch da mit neuen Projekten oder anderen Projekten. Und was überhaupt nicht, oder ich zumindest da überhaupt nicht in der Optik hatte, oder mein Mann auch nicht, also der arbeitet jetzt auch noch fest angestellt, aber was ich eben nicht in der Optik hatte, war zu sagen, ich will dann freiwillig sozusagen rausgehen. Also das hat sich erst später und relativ kurz eigentlich, bevor ich, sag mal so anderthalb, zwei Jahre, bevor ich auch tatsächlich aufgehört habe, ergeben, weil ich da einfach die Situation nicht mehr spannend fand für mich. Plus eben die Geschichte, dass ich halt doch diese 500 Kilometer Pendelstrecke hatte, jede Woche. Das war einfach dann, irgendwo passte das dann nicht mehr zusammen. Und da habe ich dann halt tatsächlich anderthalb, zwei Jahre eben sehr, sehr gezielt daraufhin geplant und gespart, dass ich mir mein F-Sternchen, New Money ansparen kann. Und das war auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt.
Ich hätte es ausgesprochen.
Ja, dann nächstes Mal kommen wir vielleicht nochmal drauf.
Du hast jetzt ein Stichwort geliefert, das vielleicht auch noch ein Baustein ist, über den wir sprechen sollten. Angespart oder sparen, hast du gesagt. Wie seid ihr da vorgegangen? War das eine ganz strategische Sache? Habt ihr einen bestimmten Prozentsatz zur Seite gelegt oder war das auch eher so, ja, aus dem Bauch raus?
Ja, also genau, nicht aus dem Bauch raus. Also was zum Beispiel bei uns total geholfen hat, das ist auch dieses, was also geholfen hat, uns in so einen Sparmodus zu bringen, war das, was man auch häufig sagt, wenn Leute sich halt ein Haus oder eine Wohnung kaufen, wär's, was ja gerne auch von, ne, Experten wie Gerhard Kommer eigentlich als schlechte Idee bezeichnet wird, versus Mieten, dass dann trotzdem aber die Leute, die eben im Eigentum wohnen, irgendwie anfangen, mehr Geld systematisch zurückzulegen, um eben, ne, einmal klar für die Tilgung, aber vielleicht auch, wenn man Sondertilgungen machen kann oder wenn man weiß, es gibt irgendwann eine Anschlussfinanzierung, dass man dann einfach einen geringeren Betrag finanzieren muss. Und bei uns war es eben so, also bei beiden, bei der Wohnung, die wir zuerst gekauft haben und die wir dann weitervermietet haben, und auch bei unserer Hausscheibe, in der wir auch jetzt noch wohnen, hatten wir halt dann die Möglichkeit, Sondertilgung zu machen. Und bei dem selbstbewohnten Eigentum macht es halt auch sehr viel Sinn, aus meiner Sicht, dass man dann eben sich bemüht, die Zinsen niedrig zu halten und eben eher höher zu tilgen. Dann und das hält einen natürlich enorm an. Und insofern hatten wir da Ziele, plus wir hatten auch Schulgeld, was wir von unserem Sohn zurückgelegt haben, also um da sozusagen auch voranzusparen und dann zum Schluss auch nochmal für Unterstützung im Studium. Das heißt, das war dann eben nochmal so diese, in dieser letzten Phase, wo ich dann geguckt habe, was ich mache, war mir das total wichtig, dass ich eben sicher bin, dass wir halt diese das Geld, was wir eben brauchen, um ihn während des Studiums zu unterstützen, dass das eben auch da ist. Und nicht irgendwie ein Risiko dadurch entsteht, dass ich ja auch nicht wusste, also ich wusste ja gar nicht, ob ich dann auskomme mit dem, was mir jetzt so zur Verfügung steht, oder ob ich was suchen muss wieder und dann feststelle, ich finde nicht was Entsprechendes. Also das war schon ein ganz entscheidender Faktor. Und dadurch gab es eben dann relativ klare Zwischenziele sozusagen zum Ansparen. Und das hat total geholfen.
War das für euch unproblematisch? War das... Lag das in eurem Naturell oder war das eher so eine, so was ihr euch aneignen musstet, wo ihr...
Ja, so ein bisschen aneignen mussten wir es schon auch. Und ich würde jetzt sagen, mein Mann ist ja hier nicht gerade dabei. Ich weiß es nicht, ob er dem zustimmen würde, aber ich glaube ja, dass es, wenn dann, weniger in seinem Naturell liegt, sich darüber Gedanken zu machen. Konkret. Wie gesagt, auf dieses Thema Finanzen halt auch keine Lust hat. Und ich bin halt jemand, der... Also ich finde Wirtschaft spannend und auch ein gutes Geschäft machen, so solche Sachen, ne, oder irgendwas auch effizient machen. Und da habe ich halt doch vielleicht dann eher so ein Gen, was da auch einen gewissen Spaß dran entwickeln kann. Aber jetzt nicht um so nicht Horten des Geldes um des Geldes willen, so Dagobert Duck-mäßig im Tresor und drin baden, sondern einfach, weil ich da immer eine Vorstellung habe, wozu mir das nützen kann. So, und das ist eben ein höherer Freiheitsgrad. Also das war definitiv auch der Punkt jetzt auch bei diesem, ne, wo ich gesagt habe, auch fürs Haus und so. Es ist halt ein angenehmes Gefühl, wenn man weiß, okay, man wohnt in einer Wohnung oder im Haus, was halt abgezahlt ist und hat da einfach die Bank überhaupt nicht mehr drin und die interessiert auch nicht. Also das ist für mich ein anderes Gefühl, als wenn ich sage, bei einer vermieteten Immobilie macht das total Sinn für mich, da eine Fremdfinanzierung mit drin zu haben. Das ist eben Unternehmen. Eher so, ne? Also diese unterschiedlichen Dimensionen, die bringen mir Spaß, aber wie gesagt, jetzt nur sparsam waren wir dann halt auch nicht. Und das würde mir auch schwer fallen. Also ich wäre jetzt kein, also ich habe einen nicht teuren Lebensstil. Wir haben aber auch Sachen gemacht, schon durchaus und auch gerne gemacht, die viel Geld gekostet haben. Und das ist halt auch immer dann so ein bisschen situationsabhängig, finde ich, ne? Also jetzt im Moment bin ich aber mit relativ reduzierten Lebensstil sehr, sehr zufrieden. Also mir gefällt das gerade richtig gut. Aber auch das könnte sich natürlich nochmal ändern und dann müsste ich eben auch gucken.
Ja, aber reduziert impliziert ja auch, dass ihr verzichtet. Also ich meine, das hört sich ja nicht so an, ihr verzichtet ja nicht. Und
nee, stimmt. Also vielleicht reduziert doofer, genau, hast du wahrscheinlich recht, das ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Ich weiß auch gar nicht, was der richtige wäre gerade. Aber es ist halt,
sag mal... Euch geht's gut.
Euch geht's gut, genau. Aber was... Schon ein Unterschied ist, wenn ich, ne, also als wir beide gearbeitet haben, wir haben halt, wie gesagt, beide eben sehr viel auch gearbeitet und dann war natürlich sowas wie Urlaube oder am Wochenende ist dann halt immer so ein Gegenpol, ne, wo man sagt, jetzt wollen wir aber auch ins Restaurant und jetzt wollen wir aber auch toll Skifahren und jetzt wollen wir auch irgendwie über Himmelfahrt irgendwo hinfahren und mit einem netten Hotel und so solche Sachen. Und da stelle ich jetzt fest, habe ich jetzt nicht so den Drang mehr dazu, also nicht in dem Ausmaß, so dieses Gefühl, dass man irgendwas kompensieren muss, ne? Und insofern, und mein Mann ist da sowieso dann eher nicht jemand, der jetzt sagt, ich muss da jetzt unbedingt raus oder ich muss jetzt tolle Schuhe kaufen oder eine coole Klamotte oder so, das ist ja dann eher so vielleicht doch wieder mein Ding gewesen. Insofern kommen wir da echt gut zurecht, so.
Interessanter Aspekt, dass du sagst, die eigentlich, dass der Konsum oder diese tolle Dinge unternehmen, dass das eigentlich eine Reaktion ist auf die, ich nenne es jetzt mal, die Zwänge, in denen man im Alltag ist und die Abwesenheit dieser Freiheit, dass man das dann vielleicht sogar so ein bisschen glorifiziert oder noch größer aufbläst in seinem Kopf, weil man eben sich so eingeengt fühlt und in dem Moment, wo diese Zwänge weg sind, ja, wie so eine Seifenblase, die am Platz, dann ist es einem fast gleichgültig, aber man weiß, man kann es auch in einem Monat noch machen oder in 5 Monaten, ist wahrscheinlich auch so eine Tiefenentspannung, die dann kommt, oder? Wenn
man, ja, und man du, ja, und ich habe auch das Gefühl, also was ganz interessant ist, gut, jetzt bei mir kam natürlich noch dazu, in diesen 6 Jahren war ich ja halt immer nur, also in den letzten 6 Jahren vom Job war ich halt immer nur am Wochenende zu Hause, ne? Und das war auch so ein Ding, ich habe ja unser Zuhause gar nicht mehr richtig genutzt sozusagen und überhaupt nichts hier in der, oder fast nichts mehr in der Gegend unternommen und so, und alleine so banale Sachen wie jetzt, seit ich oder seit wir den Hund haben, bin ich viel mehr unterwegs, hier auch mal in der Nachbarschaft sozusagen. Ich habe hier auch neue Leute kennengelernt, obwohl wir vorher auch über 15 Jahre schon da gewohnt haben, hat man die halt überhaupt nicht mitgekriegt. Also weil, ne, man so irgendwie sehr tunnelmäßig in seinem Ding unterwegs ist und dann meistens ja auch nicht mehr so die Energien hat. Also das hängt natürlich jetzt auch für jeden von seinem Job ab und von den Gesamtumständen. Da gibt's bestimmt viele Leute, die das deutlich besser hinkriegen, auch noch eine Freizeit und ihren Freundeskreis und so mit in ihrem Leben unterzubringen. Aber bei uns war das halt tatsächlich dann von den Jobs schon relativ schwierig. Und da hat man einfach dann, also bei mir war es wirklich so zum Schluss, dass ich gemerkt habe, also sei es, sich dann mal was Bestimmtes zu kaufen, wo man das Gefühl hat, man gönnt sich das, oder eben wirklich zu sagen, okay, jetzt, also ich, das war jetzt nicht so, dass mein Job total schrecklich war, der war auch nicht total schrecklich, der hat auch Spaß gebracht, aber das ist so ein Druck, den man dann letztlich da auf der Seite trotzdem gehabt hat, wo man dann irgendwas braucht, also ich zumindest was brauchte, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt freue ich mich dann aber schon auf, wie gesagt, dieses Beispiel, einen Skiurlaub fahren. Und habe das für mich so ein bisschen durchaus zum wieder so ins Gleichgewicht kommen auch gebraucht tatsächlich.
Wir hatten den Begriff Fuck You Money, Fuck You Money eben schon. Und wir hatten im Vorgespräch auch über die Begriffe gesprochen, finanziell unabhängig und finanziell frei. Und da hattest du gesagt, das sind für dich eigentlich zwei Paar Schuhe. Ich würde ganz gerne darüber nochmal sprechen, wie du diese Begriffe siehst.
Mir ist das selber aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob dann jetzt jeder da so diese Differenziertheit drin überhaupt vermutet oder sieht. Aber für mich war das so, dass ich das schon was Unterschiedliches finde. Und zwar ist für mich jetzt der Witz an der finanziellen Unabhängigkeit im Grunde dieser zu sagen, ich habe Optionen, Sachen zu machen. Ich habe ein gewisses Basislevel an Einkommen, Rücklagen, Notfallpuffer oder was auch immer das ist dann für die konkrete Situation.
Darf ich kurz dazwischen gehen? Ganz kurz. An welchem Punkt hat sich dieses Gefühl für dich eingestellt? War das erst an dem Punkt, wo du tatsächlich aufgehört hast zu arbeiten, oder ist dieses Gefühl schon vorher bei dir aufgetreten?
Dieses ein bisschen, dass man so ein Sicherheitsgefühl hat und denkt, man hat Optionen. Das ist mal eine total gute Frage, weil ich habe ja, das hatte ich ja eben gesagt, also ich habe ja eine ganze Zeit lang gar nicht so gedacht, in kurzer Zeit könnte ich mal aufhören und mir darüber Gedanken machen, ob das jetzt reicht oder nicht. Das ist vielleicht eher so dieser Punkt gewesen bei jetzt ein bisschen Notfallpolster. Aber selbst das haben wir eigentlich, glaube ich, während wir beide gearbeitet haben, gar nicht ganz so systematisch gemacht. Da ist eben viel Geld dann eher in Richtung Investieren, Tilgen und so solche Sachen gegangen, weil man das Normale ja immer aus dem Cashflow mitbezahlt hat. Und dieses Unabhängigkeitsding ist bei mir wahrscheinlich so, also jetzt als Plan, ja, unabhängig, was ich erklärt hatte, gewesen, ja, irgendwann mit vielleicht ungefähr 50 wäre es dann gut, wenn man diese Sicherheit hätte, aber das hatte sowas, ja, Vages in gewisser Weise ja noch, und so super konkret im Sinne von, hey, wenn das klappt und ich so und so viel Geld beiseite gelegt habe und das funktioniert, dann kann ich tatsächlich sagen, Leute, war super mit euch, aber ich möchte jetzt aufhören und noch was anderes machen. Das ist wirklich in der Zeit, sagen wir, diese 1,5 bis 2 Jahre zum Schluss überhaupt erst das Gefühl gewesen. Und dann danach natürlich, ne, als ich gemerkt habe, es funktioniert tatsächlich. Aber ja, das ist ein spannender Gedanke, hatte ich mir vorher noch nicht überlegt. Aber das ist tatsächlich vor relativ kurzer Zeit erst so gewesen.
Und wie würdest du jetzt finanziell frei davon abgrenzen?
Also, keine Ahnung. Also vielleicht definieren das andere Leute anders, aber für mich hört sich eben frei einfach nach einem noch höheren Grad von Unabhängigkeit an. Und das wäre für mich eben sowas, wenn ich sagen würde, also egal, was ich jetzt möchte, wenn ich jetzt nicht mehr in unserer Hausscheibe wohnen wollte, sondern in einer fetten Villa an der Alster und ein Privatflugzeug haben wollte und, dann müsste ich mir das eigentlich auch leisten können. Ja, also das wäre für mich okay. So dieses finanziell frei ist, also ich finde es schwierig, wer ist das überhaupt, aber also ne, muss ich ganz, ganz reich sein, muss ich ganz, ganz sicher sein, dass nie irgendwelche von meinen Anlagen massiv weniger wert sind, was bedeutet das? Und also, das ist, wie gesagt, für mich wahrscheinlich irgendwie noch aufladbar von anderen, aber für mich ist dieser Unabhängigkeitspunkt im Sinne dessen, dass ich halt Optionen habe und sagen kann, ich bin nicht gezwungen, bestimmte Dinge zu machen, die ich jetzt eben nicht mehr machen möchte. Also genau, es ist eher dieser Punkt, nicht mehr etwas machen zu müssen, als die komplette Freiheit für alles andere zu haben, glaube ich.
Ich muss jetzt gerade an Instagram denken, da hatten wir auch kurz vorher drüber gesprochen. Da ist dieser Hashtag ja auch ganz anders belegt. Für mich, jetzt wo du das gesagt hast, für mich ist gerade so ein Unterschied in meinem Kopf klar geworden, finanziell frei ist immer noch konsumorientiert. Das, was du aufgezählt hast, waren ja im Grunde genommen Luxusgüter, die auch was mit Konsum zu tun haben. Und finanzielle Unabhängigkeit ist eher die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt mich mal, darauf habe ich keinen Bock, das mache ich nicht. Und da geht es eher um so eine innere Freiheit, glaube ich.
Total. Also ich, wie gesagt, vielleicht lade ich das ja auch falsch auf, die Begriffe in Anführungsstrichen, ne? Aber das ist wäre für mich so tatsächlich. Und da ist es witzig, weil dann ist vielleicht an dem begrifflich oder Begriffpaar finanzielle Freiheit ist tatsächlich aus meiner Sicht eher dieser Finanzpunkt, der relevante im Sinne von, was kann ich mit dem Geld noch alles kaufen? Und bei der finanziellen Unabhängigkeit eben der Unabhängigkeitspunkt, ja.
Ja. Also im Sinne auch finanziell oder dem finanziellen Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein. Also bei der finanziellen Freiheit. So verstehe ich es immer wieder, nicht mehr diesen Zwängen ausgesetzt zu sein. Und bei der Unabhängigkeit, das ist auch wieder mein Verständnis, was die Finanzen angeht, nicht von jemand anderen abhängig zu sein, sondern sich die Finanzen selber zu erarbeiten oder erarbeitet zu haben.
Genau, aber also für mich ist eigentlich auch, ich glaube, wie gesagt, jeder interpretiert das natürlich auch für sich so ein bisschen. Wo ich immer meine Bedenken hatte, ist eben einfach nur dieses, wenn das so in Richtung eines totalen Traums rückt und gleichzeitig aber auch so ganz einfach verkauft wird. Ne? Und das ist, finde ich, häufig das Problem, zu sagen, okay, du musst hier nur Forex-Konten, kannst du bei mir abschließen, dann hast du auch mal ein fettes Auto und in 3 Monaten bist du finanziell frei. So. Und das ist halt aus meiner Sicht total problematisch und auch eben, ja, also schwierig, wenn man eben selber noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht hat und dann möglicherweise eben auf sowas reinfällt, in Anführungsstrichen, dann ist das natürlich schon eine bittere Geschichte, ne? Da.
Jetzt sind wir ja mitten in der Corona-Krise und bevor wir dieses Interview aufgenommen haben, haben wir ja schon mal telefoniert und da haben wir ja lustigerweise schon andeutungsweise über Dinge gesprochen, die sich jetzt ja sehr, sehr schlagartig als wahr herausgestellt haben. Wir hatten zum Beispiel, oder du hattest zum Beispiel die 4%-Regel oder die 25x-Regel mit einem kleinen Bleistift-Fragezeichen versehen. Können wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen? Das sind ja so die Grundpfeiler, sag ich mal, dieser FIRE-Bewegung. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer ganz kurz erklärt. Also die 4%-Regel besagt, dass du 4% deines Vermögens pro Jahr entnehmen kannst und damit deckst du dann deine Lebenshaltungskosten und nach der Theorie durch die Rendite, ja, füllt sich dieser Topf immer wieder auf. Und die 25x-Regel ist im Grunde genommen umgekehrt gedacht. Du nimmst deine jährlichen Lebenshaltungskosten, multiplizierst die mit 25 und kommst dann zu dem Betrag, den du erspart haben müsstest, um die 4%-Regel anwenden zu können.
Genau. Und das, also auch da wieder, ne, da gibt's ja die einen, die das halt auch vernünftig erklären und auch sagen, was es dann da für Problematiken geben kann. Und mein Problem ist halt eher in die Richtung, wo eben auch sehr, sehr unbedarft einfach immer gesagt wird, genau, du musst nur 25 Mal deine aktuellen Ausgaben nehmen und dann versuchen die Leute das im Zweifel vielleicht auch sogar noch mit so einer Frugalismus-Idee weiter nach unten zu packen. Und also jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr in Deutschland, aber mir ist es in Amerika häufig auch in den Blogs aufgefallen, dass die, dass da eben dann sehr viele einfach so getrieben sind davon, dass sie sagen, ich möchte halt mit 30 schon durch sein und was auch immer dann machen, aber in jedem Fall halt diesen Betrag erreichen und ich habe nur ganz geringe Lebenshaltungskosten und das funktioniert dann auch schon so. Und das birgt eben schon ein gewisses Risiko, also zum einen, weil eben in diese 4%-Regel basiert ja auf bestimmten Modellierungen dazu, wie lange eben Depots halten letztlich, eigentlich ursprünglich eben für Rentner mal ausgerechnet, die dann eben deutlich später natürlich erst anfangen, das zu nutzen. Also sprich, die brauchen dann vielleicht eher einen Zeithorizont von 30 Jahren, wo das funktioniert. Und das ist auch mit einer der Problematiken aus diesen Studien, dass das eben für einen anderen Zweck gedacht war und nicht für Leute, die dann eben mit 30 schon in Rente in Anführungsstrichen gehen wollen. Und dann gibt's eben auch noch ein paar Nebenbedingungen, die dazugehören. Dann diese Depots, die Haltbarkeit der Depots ist halt getestet worden mit unterschiedlichen Zusammensetzungen aus ETFs, die in Aktien investiert sind und in Anleihen. Das ist also auch nicht im Zweifel immer nur Aktien. Und was aber da überhaupt nicht berücksichtigt ist, ist zum Beispiel, wenn jemand eben Immobilien hat. Und wenn das eben einfach so in den Raum gestellt wird, dann kann das natürlich auch leicht schon mal missverstanden werden. Und jemand geht eben davon aus, dass das halt auch auf andere Anlageklassen genauso übertragbar ist. So, das ist eben die eine Problematik, dass man sich das halt etwas genauer angucken muss. Und auf die andere ist eben aus meiner Sicht, dass ja, da ist eine Inflation auch mit eingerechnet, aber eben eine normale Inflation, also so eine durchschnittliche. Und bestimmte Dinge, die sind einfach, also inflationieren halt viel höher. Also in Amerika zum Beispiel die Studienkosten. Also wenn Leute Kinder haben und Unis für ihre Kinder möglicherweise mitfinanzieren wollen, ist das ein Thema. Und das zweite Thema ist eben definitiv Gesundheitskosten. Da auch. Und das kann eben auch bei uns, also je nachdem, wenn jemand privat versichert ist, im Zweifel sowieso, aber auch selbst wenn jemand gesetzlich versichert ist, was zum Beispiel Steigerungen bei der Pflegeversicherung angeht, oder auch generell Versicherungsbeiträge. Wenn jemand jetzt zum Beispiel wie ich vor der Rente aufhören würde, müsste die Person sich ja immer noch versichern. Und auch da könnte das dann natürlich sein, dass da Steigerungen drin sind, die ich vorher vielleicht gar nicht so abgesehen habe. Ne? Und das ist halt, also das wird auch in Amerika inzwischen ja immer öfter gesagt, das ist so eine, nicht mehr die Rule, sondern die Rule of Thumb. Also, dass man das eben wirklich nur so als Daumenregel benutzt. Aber mir ist da teilweise eben so der Umgang ein bisschen, also ja, ein bisschen unvorsichtig. Und da muss man immer so einen kleinen Beipackzettel mit dran machen.
Also im Grunde genommen, dass die Leute sich das idealisieren, dass die sich denken, ich bin jetzt 25, ich lebe sowieso wie ein Student, trinke das Bier am Kiosk und das geht jetzt, projiziere ich jetzt einfach so weiter und das wird immer so weitergehen und man kalkuliert im Grunde genommen nicht ein, dass man irgendwann vielleicht dann das Bier am Kiosk nicht mehr trinken möchte oder dass sich das Leben einfach auch ändert oder dass eine Familie dazukommt. Das habe ich zum Beispiel auch bei einem Blogger mal miterlebt, ich finde das relativ typisch, dass viele Blogger darüber schreiben, wenn sie zum Beispiel Single sind und dieses Thema mit den Kindern, dass Leute vielleicht ins Spiel bringen, die Kinder haben, das wird dann immer so ein bisschen runtergespielt. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo dann ein Blogger auch ein Kind bekommen hat und plötzlich sagte, meine ganze Planung ist im ersten Jahr jetzt voll im Eimer, weil einfach mit kleinen Kindern weiß man einfach nicht, was passiert. Da ist gar nichts mehr planbar. Also ist das, was du meinst, diese Tendenz, Dinge einerseits zu idealisieren und andererseits die möglichen Risiken runterzuspielen?
Wobei ich finde eben, wenn das jemand für sich selber sich so durchdacht hat und sich auch ein bisschen mehr beschäftigt hat und so, dann kann man ja auch einfach feststellen, okay, ich habe es vielleicht falsch eingeschätzt und muss ich eben ja auch überlegen, was sind so meine anderen Optionen, wo ich überhaupt nur sozusagen so ein Vorwurfsfragezeichen dran mache, ist halt Leute, die das einfach immer als so diese ganz einfache Lösung propagieren. Ohne eben was dazu zu sagen, das finde ich halt nicht okay, weil ich halt auch merke, dass gerade in dieser, da gibt es ja auch noch ein paar andere Themen in der Finanzblogger-Community, natürlich das auch so ist, dass die Leute, die das lesen, bei anderen Leuten, die sie für Experten halten, eben auch so ein Effekt reinkommt, über den man sich an anderer Stelle eben total aufregt, wenn jemand in die Bank geht, irgendeine Person früher, die in die Bank gegangen ist und sich vom Bankberater dann das Lehman-Zertifikat hat halt verkaufen lassen. Da unterstellen wir jetzt inzwischen ja auch immer, dass der Bankberater das nur böse gemeint hat und einfach nur irgendwie Geld damit verdienen wollte. Und so eine Problematik gibt's durchaus auch in der Finanzblogger-Community, weil da eben auch Provisionen für bestimmte Sachen gezahlt werden. Und ich finde auch da, wenn man das alles transparent macht, fein. Und aus meiner Sicht ist jeder auch selbstverantwortlich, weil es eben jetzt so viele Infos gibt, sich eben wirklich auch selber schlau zu machen. Nur ich merke das halt, also es ist eigentlich ja egal, wo man hinguckt. Ihr verfolgt das ja wahrscheinlich auch so bei YouTube-Videos und so weiter. Es wird immer in den Kommentarbereichen gefragt, und was hast du zu dieser Aktie und was hast du dazu und soll ich jetzt dies machen oder das machen, woraus man ja schon erkennen kann, dass die Leute eben oder viele Leute eben am liebsten doch jemanden haben wollen, der sie berät und ihnen irgendwie die Entscheidungen abnimmt. So, und ja. Wenn man das,
ich glaube, es sind zwei Seiten. Einmal ja, dass jemand die Entscheidung abnimmt, aber auf der anderen Seite auch die Bequemlichkeit, sich nicht einarbeiten zu wollen in das Thema.
Genau.
Und das ist ja auch bei sehr vielen Leuten weit verbreitet. Ich wollte nur eine Anmerkung machen zu dieser ganzen Bewegung, die wir jetzt gerade beobachten und die jetzt auch langsam bröckelt. Die sind, soweit ich das weiß, ist ja diese Bewegung entstanden in den Jahren nach der Krise 2008, 2009. Genau. Soweit ich das weiß,
also ein großer Teil zumindest.
Ja, ja. Wo die Entwicklung nur eine Richtung kannte, nämlich nach oben, wo diese Modelle vielleicht auch aufgingen. Aber jetzt sind all diese Modelle, diese Denkmodelle stehen ja auch in der Belastungsprobe, gerade mal jetzt aufgrund der Krise, die ja nicht nur auf ein Land begrenzt ist, sondern pandemisch, daher das Wort, auf die ganze Welt. Da wird man natürlich sehen, wer denn da jetzt noch übrig bleibt oder vielleicht ja auch nicht die Möglichkeiten hat, dieses Kapital, oder vielleicht muss er einen längeren Zeitraum jetzt in Betracht ziehen, um diesen Status der, wie auch immer, finanziellen Unabhängigkeit oder der Early Retirements zu erreichen.
Genau, und da ist auch, also ich finde das ganz interessant, also ja, also ich glaube, es ist schon mit aus dieser Bewegung, also aus der Bewegung, aber die Bewegung ist schon mit aus der Finanzkrise 2008, 2009 entstanden, weil Leute eben gemerkt haben, bestimmte Dinge sind eben nicht so sicher, also Jobs zum Beispiel. Und nicht nur daraus, dass man da eben dann günstig ETFs kaufen konnte, sondern ich glaube, dass da schon so ein legitimer Punkt definitiv auch mit drin zu sagen, okay, ich muss mich halt unabhängiger machen vom Job, ich muss was anderes probieren, auch mir aufzubauen, was ich super finde. Und wenn dann auch da mit reinspielt, dass man sagt, ich überlege mir mal, was ich eigentlich jetzt wirklich konsumieren muss und ob ich an bestimmten Stellen nicht sage, hey, da verzichte ich jetzt auf einen bestimmten Konsum und habe dann Geld, was ich investieren kann und habe später mehr davon sozusagen. Das finde ich auch einen total positiven Punkt. Und ja, genau wie du sagst, also man muss das aber vielleicht einfach mal nicht nur auf 10 Jahre denken, nur weil es sind ja dann auch gar nicht so viele Blogger, die es eben wirklich geschafft haben, in Anführungsstrichen, sich innerhalb von 10 Jahren halt jetzt nach der 4%-Regel sozusagen eben genug Vermögen aufzubauen, um davon dann dauerhaft theoretisch leben zu können, weil es ist, in der Tat ist es ja bei den meisten sehr theoretisch, weil sie ja in der Praxis von allem möglichen leben, an Unternehmungen, die sie eben sonst noch machen und von ihren Blogs und von Podcasts. Ich finde das total okay, dass man davon lebt, nur das hat dann für mich eben eigentlich jetzt mit dem, wie man eigentlich so Retirement verstehen würde, im Normalfall nichts zu tun. Das ist eben selbstständige Tätigkeit, was super ist, wenn man das will. Aber so, und da glaube ich, gibt es eben wahrscheinlich schon auch Leute, die eben, also sag mal so, ich wollte nie unbedingt total selbstständig tätig sein als Unternehmer, sondern, also jedenfalls nicht, um davon, also das Risiko sozusagen von Tag 1 mitzutragen. Jetzt finde ich das spannend, mir zu überlegen, was könnte ich noch machen in Richtung digitaler Produkte, so solche Sachen. Aber das beruht eben darauf, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist aber dann auch nicht das totale Risiko, wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel investiere. So, und von der Sorte wie mich könnte ich mir vorstellen, gibt's bei Angestellten eben vielleicht auch noch mehr, und die dann vielleicht so eine trügerische Hoffnung haben zu sagen, okay, wenn ich dann nur 10 Jahre gearbeitet habe in meinem nicht so geliebten Job, dann kann ich aber wirklich jetzt alles mögliche andere machen. Und das ist schwierig. Also wenn ich diese Mentalität habe und eigentlich sozusagen nur weg will aus dem Job und nicht so drauf bin, dass ich sage, aber ich wollte eigentlich schon immer Freelancer und ich brauche nur so ein ganz kleines bisschen Polster. So, aber wie gesagt, ich kann's für andere nicht beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mindset eben auch gibt und dass es dann super gefährlich ist, wenn man sagt, ey, die 10 Jahre mal gerade so voll und dann mit 500.000 oder was auch immer dann da wird, mal 400.000, das sind ja dann auch relativ, also niedrige Beträge, die im Raum stehen, ne?
Also mir ist aufgefallen, jetzt vor allen Dingen in den sozialen Medien, dass viele von denen, die vor 3 Monaten noch von finanzieller Unabhängigkeit, finanzieller Freiheit geschrieben haben oder gebloggt oder videocastet haben, dass die relativ schnell nach der Corona-Krise nach dem bedingungslosen Grundeinkommen geschrien haben.
Echt?
Wo ich mich dann auch gefragt habe, ob das tatsächlich einfach nur Marketing oder eine Marketingnummer ist, also dass das diese Geschäftsmodelle gar nicht funktionieren, sondern einfach, dass man auf so einer Welle irgendwie mitschwimmt und vielleicht hofft, weiß ich nicht, dann über Affiliates oder andere Produkte sozusagen mit dem Thema Geld zu machen, aber selber wird das gar nicht gelebt, weil also ich habe mich gewundert, dass, warum man dann nach 2 Monaten schon ein bedingungsloses Grundeinkommen haben möchte, wenn man ja angeblich auf dem Weg in die finanzielle Freiheit ist. Das nur so als Randbemerkung. Ein anderes Thema, das mir auffällt, ist, es ist einfach wahnsinnig schwierig, finde ich, kann ich auch für mich selber sagen, mit 25 zu wissen, wo man mit 40, 50 sein möchte. Also die Selbstdisziplin zu haben und die Weisheit zu haben mit 25, das gibt's bestimmt, aber halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. Und die ganzen Projektionen basieren eben darauf, dass man die, ja, die Zukunft aus der Gegenwart fortschreibt. Und das ist vielleicht auch so ein Fragezeichen, das man einfach dahinter setzen müsste bei diesen Projektionen und sagt, ja, vielleicht sollte man doch mehr Polster anlegen, um für Eventualitäten auf Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Ja, und sich das vielleicht auch überhaupt offen halten. Ne? Also was mir so aufgefallen ist, aber wie gesagt, auch natürlich nicht bei jedem, aber teilweise eben dieses wirklich zu sagen, hey, 30, da muss aber dann auch Schluss sein, weil ich einfach diesen Job nicht mehr machen will, ist ja im Grunde auch so eine Einengung. Also man muss ja nicht genau den Job machen, wenn man den jetzt ganz blöd findet. So. Und ich habe aber selber immer total, eigentlich fast bis zum Schluss immer wirklich super Spaß an den Sachen gehabt, die ich gemacht habe, auch im Beruf. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel gearbeitet. Aber das da im Normalfall, wenn man das will, hat man ja dann auch Chancen zu sagen, entweder ich wechsle den Arbeitgeber oder ich kann beim Arbeitgeber ein neues Projekt machen oder was anderes. Also man kann so, ich sag mal so Störenergien, die kann man ja vielleicht auch positiv umsetzen und sagen, ich mache jetzt direkt was drauf, anstatt zu versuchen, mich jetzt 10 Jahre oder maximal 15 Jahre irgendwo durchzuquälen, wo ich überhaupt keinen Spaß dran habe, mich dann doch auch sehr einzuschränken. Das ist auch ja so ein bisschen Tunnel irgendwie, ne? Finde ich. Also statt wie gesagt für sich selber zu sagen, was möchte ich eigentlich, warum ist mir dieses Geld wichtig? Also für mich ist es ja ein bisschen was wie ein, also nee, ist es nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und ich musste da in dem Fall auch selber was für tun, aber ist es dann jetzt eben da sozusagen als Grundeinkommen und ich kann halt gucken, will ich mehr machen, um mehr zu haben und mir mehr leisten zu können, aber dieses Basisding, das soll ja im Normalfall eigentlich dazu dienen, dass ich dann die Freiheit habe und da muss ich mir eben vielleicht vorher auch mal überlegt haben, eher so was will ich tun und nicht nur wovon will und wo will ich hin, ne? Nicht nur wovon will ich weg jetzt unbedingt.
Wir hatten noch so ein Thema im Vorgespräch gehabt, das ich ganz gerne aufgreifen möchte. Das war so formuliert, die unterschätzten Vorteile des Angestellten-Daseins. Zu diesem, sag ich mal, der Titel unseres Podcasts ist ja auch 9-to-5. Also wir gehen da ja auch in so eine Negation und möchten uns im Grunde genommen von diesem Angestellten-Ding befreien, philosophisch und auch praktisch. Mhm. Aber es gibt natürlich auch eine andere Seite, nämlich die, dass ein Angestelltenjob durchaus Vorteile hat, die vielleicht auch, ja, jetzt gerne im Rahmen dieser Feiergeschichte schlecht geredet werden. Lass uns doch darüber nochmal sprechen.
Mhm. Das schließt sich ja im Grunde auch so ein bisschen anders an, ne, was ich eben meinte, weil es ist ja so, also ich meine, für einen Angestellten-Dasein kommt ja, im Regel ist es zwar jetzt auch nicht bedingungslos, man muss dafür was tun, aber es kommt ja so ein Grundeinkommen schon mal rein. Das ist ja an sich jetzt nicht so verkehrt. So, und ich finde, dass ja eben die Tatsache, dass an einem bestimmten Datum im Monat das Geld dann kommt und man sich halt nicht Gedanken darüber machen muss, ob der Mieter zahlt oder nicht, ne? Also solche Sachen. Also muss man sich ja normalerweise nicht die ganze Zeit darüber Gedanken machen. Aber eben auch das, was jetzt einige jetzt feststellen, werden Dividenden gekürzt oder nicht? Also diese ganzen Dinge, die dann mit Einkommen aus Vermögen zusammenhängen, diese Fluktuation hat man ja normalerweise nicht, solange man eben irgendwo angestellt ist. Klar, jetzt im Moment kann es auch sein, dass ich irgendwo Kurzarbeit machen muss und so, aber das ist ja auch jetzt eine Sondersituation. So, und teilweise gibt's ja auch noch nette Benefits, die man zusätzlich hat, ne? Wenn irgendwo ÖPNV mit gesponsert wird. Für viele Leute ist auch, das ist mir auch so aufgefallen, dass dann sehr unterschätzt wird, einfach die sozialen Kontakte, die man auch hat, wenn man irgendwo in einem festen System mit jeden Tag halt zur Arbeit geht, mit seinen ganzen Kollegen. So solche Dimensionen, die sind, glaube ich, ganz oft dann unterschätzt, dass das vielleicht eben auch wegfällt, wenn man nur sowas für sich alleine machen will. So, insofern, ja, wie gesagt, ich glaube, die Problematik ist halt, wenn man eher auf das schaut, was einen stört. Das ist ja manchmal auch also kann man ja manchmal gar nicht vermeiden, habe ich dann ja auch, klar, gemacht, aber dass man vielleicht auch mal aktiv versucht, sich zu überlegen, was ist eigentlich gut da dran und was hilft mir, weil ich kann ja trotzdem hingehen und sagen, ich mache nebenbei noch was. Oder also wir haben diese Sache mit den Wohnungen, da haben wir dann auch Dinge eben selbst gemacht, selbst renoviert. Mein Mann hat da auch echt Zeit reingesteckt und ich habe mich dann um so Sachen wie Finanzierung oder eben auch dieses ganze schlauer machen, was Finanzen angeht, ja auch nebenbei gekümmert. Und das waren eben Jobs, die waren nicht 9-to-5, die waren eher dann nochmal eine Runde länger. Und wenn man das will, dann geht das eben auch. Ne? Und deswegen finde ich jetzt selber so eine Kombi, also was man noch hätte mehr machen können, finde jetzt im Nachhinein, hätte man vielleicht noch viel stärker gucken müssen, was kann man tatsächlich noch als so ein Side-Hustle, das ist ja auch bei euch im Podcast spannend, was hätte man noch mehr machen können alles, ne? Also insofern.
Das ist richtig, weil das sind auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben bei einigen Episoden. Da ging es genau um das Thema, hätte man uns früher gewisse, ja, Sachen beigebracht oder finanziell gebildet, da hätte man sicherlich das, was du dann auch in den frühen Jahren gemacht hast, auch viel früher machen können. Und das ist ja das, was man verfolgt, weil der Christian auch anfangs sagte, mit 25 kann man noch so weit vorausschauen oder schaut man so weit voraus. Aber wenn es jemanden gegeben hätte, der dir auch die Möglichkeiten aufgezeigt hätte oder zu sagen, okay, angestellt sein ist ja nicht nur eine Seite der Medaille. Ich meine, das ist auch, dass es auch viele Vorteile bringt. Aber konzentrier dich doch auf den Side-Hustle, auf ein Nebeneinkommen. Such doch irgendwas, was dir Spaß macht. Und versuch das irgendeiner Form, nämlich das böse Wort, zu monetarisieren. Und versuch da irgendwie was aufzubauen. Und das sind Sachen, die haben ja wahrscheinlich auch gefehlt. Vor allen Dingen, wenn du mal aus einem Elternhaus kommst, wo die Eltern nicht Unternehmer sind und dir das praktisch vorleben, sondern, ja, Handwerker und sicherlich nicht die Möglichkeit haben, dir das aufzuzeigen.
Genau, das ist auch, also das ist, finde ich, auch nochmal ein sehr guter Punkt, weil das finde ich, also zu deiner Frage auch, weiß man das mit 25, kann man das eigentlich alles schon so vorhersehen, wo ich auch sagen würde, nein, überhaupt nicht, weil im Zweifel weiß man mit 25 auch, also ich zumindest wusste mit 25 absolut nicht mal, welche Fragen man eigentlich sinnvollerweise stellen sollte, um auf bestimmte Sachen auch nicht reinzufallen und so weiter. Und also ich, meine Eltern sind beide Lehrer und bei uns war jetzt auch Finanzen überhaupt nie ein Thema, also im Zweifel eher noch, wenn dann so ein, nee, also, ne, und Geschäfte machen ist jetzt auch nicht so, also, ne, so Welt, da ist halt dann eher so dieses Bildungsbürgertum und da hat man nicht so viele Berührungspunkte an der Stelle, ne, und das ist sicher vorteilhafter für jemanden, der das gar nicht anders kennt und da reinwächst. Auf der anderen Seite, das muss auch nichts heißen, weil ich weiß zum Beispiel, mein Sohn, der interessiert sich durchaus auch für Finanzen, aber er hätte jetzt an Immobilien exakt null Interesse und fand das halt immer eher so, dass er gesagt hat, warum gebt ihr euch das zusätzlich auch noch? Ne, das ist halt total anstrengend.
Und du, das ist alles für dich, mein Sohn.
Ja, nee, also so ist es dann nicht. Der weiß dann schon auch, der muss sich halt auch seine Sachen selber erarbeiten. Was ich übrigens auch nochmal einen wichtigen Punkt finde. Also ich glaube, das hilft, wenn man halt, also jetzt hab ich ja gerade gesagt, meine Eltern, die waren jetzt da nicht wahnsinnig drauf fixiert, aber ich wollte von selbst früher, obwohl ich jetzt von Finanzen absolut keine Ahnung hatte, aber mir war das immer wichtig, mir selber Geld dazu zu verdienen. Also erstmal Taschengeld zu haben, aber danach eben auch dann zu jobben. Neben der Schule und so, weil ich das immer schon total wichtig fand, irgendwie so ein bisschen was zu haben, wo ich halt selbst Einfluss drauf habe. Ne? Also vielleicht ist das schon das, wo das bei mir angefangen hat, auch wenn ich das noch nicht so richtig erkannt habe.
Ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Also auch mal zu überlegen, was muss eigentlich im Kopf passieren oder was muss da, welche Gedanken müssen im Kopf sein, damit man so einen Weg überhaupt einschlägt. Ne? Also vielleicht war das tatsächlich der Startpunkt bei dir und du hast es ja anfänglich so gesagt, dass du irgendwie mit Anfang 30 dich damit beschäftigt hast und da wollte ich auch nochmal fragen, ob du da irgendwie ein Buch gelesen hast oder ob es da so einen Aha-Moment gab. Vielleicht war es aber tatsächlich dieser frühe Freiheitsdrang, dieser Impuls, unabhängig sein zu wollen, auch schon als Teenager ja offenbar, der dann dazu geführt hat, dass du dich sozusagen, naja, wenn man so ein Ziel hat, dann sucht man halt nach Wegen, da hinzukommen und vielleicht waren auch einige Umwege dabei, ist ja wahrscheinlich.
Oh, da waren definitiv Umwege dabei. Und ich fand das total lustig, weil ich da neulich nochmal drüber nachgedacht habe. Mir ist wieder eingefallen, dass ich mich noch genau daran erinnern kann, was ich mir für mein erstes Taschengeld, oder das war eben nicht das erste Taschengeld, sondern das erste, was ich dann von meinem Taschengeld gespart habe, gekauft habe. Also weil mir das wichtig war, wohl offensichtlich mein Taschengeld zu sparen auf etwas Bestimmtes, um mir das dann zu kaufen. Das wäre jetzt zwar eher so konsumorientiert an der Stelle, aber ich fand das halt da weiß ich, keine Ahnung, da wäre ich ja wohl unter 10 Jahre alt gewesen sein und kann mich erinnern, dass ich das ein total cooles Gefühl fand, da jetzt in dieses Geschäft gehen zu können und das halt zu kaufen. So, und deswegen glaube ich, das stimmt bestimmt. Also bei mir ist das so ein, ich kann selber irgendwas steuern sozusagen und habe da so eine Unabhängigkeit, eben bestimmte Sachen erreichen zu können, eine Motivation. Ich glaube, es gibt auch ganz andere Motivationen. Also ich glaube, bei meinem Mann, der ist definitiv eher über dieses Sicherheitsding gekommen, also zu sagen, ne, lass uns, also ja, finde ich gut, wenn wir jetzt was in die Richtung machen, weil wir dann eben in die Situation kommen, dass man vielleicht mit 50 eben, wie gesagt, nicht einfach nur auf der Straße sitzt, ohne irgendwas, wenn man plötzlich aus der Agentur rausgekickt wird, weil eben zu alt. Und das, also diese Motivationen müssen jetzt nicht dann unbedingt gleichzeitig mit dem Ausgabenverhalten miteinander zusammenhängen. Also das ist, finde ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt. Das kann man jeder mal so vielleicht für sich selbst dann hinterfragen, weil ich gesagt, ja vorhin schon gesagt hatte, also mein Mann ist sicherlich nicht derjenige, der sofort total an Sparen interessiert war, wo man ja eigentlich sagen würde, das wäre doch aber eigentlich die Konsequenz, wenn man so ein Sicherheitsgefühl befriedigen will. So, und bei mir andersrum, wo ich gesagt habe, ich denke mal, man kann immer irgendwie Geld verdienen, habe aber trotzdem dann eher vielleicht die Motivation gehabt, was zu sparen. Also irgendwo ist das wahrscheinlich so ein Mix. Und ich glaube, es war sogar nicht 30, es war eher 35 wahrscheinlich oder 34 oder 35, als ich mich damit mehr beschäftigt habe. Und ich habe nicht ein richtiges Buch gelesen, aber ich habe halt dann angefangen, Manager-Magazin und so Finanzdinge, Publikationen, tendenziell auch im Internet, mir anzugucken. Und ich weiß, dass ich da gab es mal so eine Serie, wo dann Vermögensaufbau besprochen wurde und aber tatsächlich, und das hat mich wahrscheinlich dann da angefixt, sowas wie ein Ehepaar mit 50 muss halt auch Betrag X eigentlich im Grunde als Vermögen haben, um dann eben sicher sein zu können, wenn man eben nicht mehr arbeiten würde, dass man dann halt bis ins Alter sozusagen aus seinen Erträgen leben kann. Und das war aber ganz unglücklicherweise noch zu Zeiten, als es auf dem Tagesgeld auch noch echt hohe Zinsen gab und Renditen auch noch anders waren. Aber diese Grundidee zu sagen, so, man muss da wirklich ein bisschen intensiver drüber nachdenken und eigentlich, also aus meiner Sicht das total entscheidend, man muss den Plan haben, das zu tun. Wie dann diese einzelnen Sachen sind, die waren bei uns nicht geradlinig, jede Menge war totaler, also war im Nachhinein eben eigentlich eher Mist. Aber die Tatsache, dass wir einen Plan hatten, also ein Ziel sozusagen, und den Plan, dieses Ziel zu erreichen, hat dann über die Zeit eben trotz der Umwege, wie du gerade sagtest, dazu geführt, dass wir dann auch immer weiter in diese Richtung gekommen sind. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und das habe ich auch bei anderen genauso mitgekriegt. Also ganz viele Fehler, aber eben dieses Dranbleiben, Dranbleiben, Dranbleiben. So.
Also so ein übergeordnetes Ziel, das einen dann immer wieder motiviert, weiterzumachen. Ich habe mal eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Gab's im Nachhinein, jetzt im Rückblick ist man ja immer schlauer, gab's Annahmen, die du hattest zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, ich sag mal vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, wo du irgendwann gemerkt hast, das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich da geglaubt habe? Oder diese Vorstellung, die ich mir davon gemacht habe, die hat sich überhaupt nicht bewahrheitet? Gab es solche Sachen?
Also eine Sache gibt's und die ist total, also die fand ich jetzt interessant. Ich habe gedacht, dass ich damit total ausgelastet sein würde, einfach nur das machen zu können, was ich will und eigentlich eben nichts machen zu müssen. Und dass ich auch keine Struktur brauche und mehr so dieses, ne, was ich vorhin gesagt hatte, erste halbe Jahr, wo es einfach toll ist, immer mal zu lesen. Und wenn man mit dem Hund rausgehen will, geht man raus. Und wenn man nicht rausgehen will, geht man nicht raus. Man trifft sich mit Leuten, alles irgendwie super. Aber das reicht mir nicht aus. Also für mich zumindest, kann auch wieder bei anderen Leuten ganz anders sein. Aber ich brauche auch irgendwo so, ja, vielleicht Projekte. Also ich bin jetzt eigentlich gar nicht so jemand, der sich irgendwie jedes Jahr, also ich mache das überhaupt nicht, ich setze mir nicht jedes Jahr irgendwelche Ziele, was ich erreichen will. Aber ich brauche eben so lose Kompasspunkte vielleicht, so ähnlich wie das, was ich eben sagte mit der Idee, man will Ziel X in vielleicht 15, 20 Jahren erreichen. Brauche ich eben auch so irgendwas, wo ich sage, da mache ich was, da hänge ich mich rein, da gibt's auch Erfolgserlebnisse. Und ich habe für mich gemerkt, ich krieg null Erfolgserlebnisse davon, dass ich hier sitze und dann im Zweifel mich darum kümmere, dass irgendwas mit den Wohnungen geregelt werden muss oder eben auch, ja, eben ETF-Käufe tätige oder so. Ich meine, das ist ja auch eine Tätigkeit. Also ich kümmere mich ja komplett um unsere Finanzen. Das ist auch, ist jetzt auch nicht ganz unaufwendig, weil man ja schon, also wenn man jetzt nicht so komplett passiv ist, geht da ja schon auch Zeit mit rein und das ist auch eine Verantwortung, finde ich. Also das ist jetzt nicht gar nichts. Aber das ist eben trotzdem nicht dasselbe. Ich hab früher halt viel Neugeschäft gemacht und dann bringt es eben total Spaß, wenn man irgendwo einen Pitch gewonnen hat und da ein Erfolgserlebnis hat. Und das habe ich total gemerkt, dass das eben mir gefehlt hat. Und das hätte ich vorher nie gedacht. Also wäre ich nie drauf gekommen.
Ich habe gerade so ein Aha-Erlebnis gehabt, während du gesprochen hast.
Hoffentlich zu dem, was ich erzählt habe, nicht, dass ich dich zu schwalle.
Nee, genau, also ich meine jetzt nicht direkt, sondern sekundär sozusagen. Was du beschrieben hast, das ist mir klar geworden. Es geht den Leuten gar nicht darum, dass die nicht mehr arbeiten gehen möchten, weil Arbeiten an und für sich, produktiv zu sein, Ziele zu verfolgen, ist eigentlich etwas, was, glaube ich, zur Zufriedenheit dazugehört und zum Wohlbefinden dazugehört, sondern ich glaube, dass, wo so viele eine Weg von Motivation haben, ist der Chef, der einen nervt oder die Situation, dass man nicht das Gefühl hat, man kann sich wirklich selbst verwirklichen im Job, sondern es gibt immer irgendwelche Bedingungen oder irgendwelche Politics im Büro oder man ist nicht sicher, ob man nicht vielleicht in 2 Jahren dann schon wieder durch den Praktikanten ersetzt wird. Das sind eigentlich eher so diese Rahmenbedingungen, glaube ich, die Leute nicht mehr aushalten oder nicht mehr aushalten wollen. Nicht die Arbeit selber, denn was du jetzt beschreibst, das gibt's ja auch ganz oft bei Leuten, die nach einem regulären Arbeitsleben in den Ruhestand gehen. Da gibt's ja mittlerweile auch Seminare zu, die ganz viele fallen ja in so eine Depression, weil denen einfach der Lebensinhalt fehlt. Also das, was sie immer dachten, wo sie gar nicht schnell genug von wegkommen konnten, ist dann plötzlich etwas, was sie vermissen und sie haben dann plötzlich 24 Stunden zu gestalten. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, fast trainieren muss oder wo man dann vielleicht merkt, na, vielleicht bin ich doch ganz gerne arbeiten gegangen. Vielleicht waren es eben nur so ein paar Rahmenbedingungen, die mir nicht gepasst haben.
Ja, genau. Und ich glaube, man muss halt für sich gucken. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe und weswegen ich das auch nicht gedacht hätte, ist, weil Leute haben, also jeder sagt ja vorhin, oh nee, und wenn du nichts mehr machst, dann langweilst du dich ja bestimmt. So. Und das stimmt überhaupt nicht. Also ich würde mich nie langweilen. Ich habe halt, ich lerne Sachen, ich setze mich mit neuen Sachen auseinander. Das finde ich total spannend. Also jetzt mal unabhängig von dem Studium, das habe ich halt vorher auch schon gemacht. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auch online mit Dingen zu beschäftigen. Also für mich ist nicht der Kicker gewesen das Problem, dass ich mich eben in irgendeiner Form langweilen würde. Das würde auch nicht passieren. Aber ich hätte eben nicht gedacht, dass diese, ja, wie gesagt, das ist für jemanden, der so tickt wie ich, dass dem einfach dieses Feedback sozusagen erfolgt, das ist ja dann, manchmal geht das ja mit diesen Jobs auch einher. Du hast halt dann einen stressigen Job, weil halt von dir erwartet wird, dass du irgendwelche Erfolge produzierst. Aber das Gegenstück dazu ist eben, du produzierst dann Erfolge und dann hast du natürlich eben auch das entsprechende Erlebnis dazu. Und die Komponente, die ist, wie gesagt, ja für Leute total unterschiedlich. Das ist so ein bisschen, wie ich denke, beim anderen ist es vielleicht dieses, dass es eben toll ist, dass man nette Kollegen trifft jeden Tag und dass man da ein soziales Umfeld hat. Das ist vielleicht anderen Leuten nochmal wichtiger, ne? Also da tickt ja jeder unterschiedlich. Und das sollte man wahrscheinlich nicht unterschätzen. Und wobei ich jetzt ehrlicherweise auch nicht weiß, wie man das, also man kann das ja so durchdenken vorher. Das sollte man, glaube ich, auch auf jeden Fall tun, bevor man irgendwo rausgeht. Und dann muss man es eben ausprobieren, ob es auch so ist. Und wo ich das gerade sage mit dem, dass man eben auch, bevor man rausgeht, sich das mal überlegen sollte, da ist mir noch eine andere Sache aufgefallen, die war jetzt aber für mich nicht problematisch, dass wenn man dann raus ist und angefangen hat, eben doch sehr viel unabhängiger sein zu können, dass ich glaube, dass das dann wiederum für jemanden, der so ist wie ich, unheimlich schwer wäre, wenn man dann doch so knapp kalkuliert hätte, dass man schnell irgendwie wieder rein muss, sozusagen. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mir ja auch ein Jahr Zeit gelassen, um zu gucken, ob ich nochmal in was für einen Job ich vielleicht nochmal gehen würde, fest angestellt. Und habe dann gemerkt, dass das aber alles dann so Dinge waren, die wären halt sehr ähnlich gewesen zu dem, was ich gemacht habe. Und das wollte ich eben nicht mehr, weil ich gerne noch andere Dinge machen wollte. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass es dann doch ein Angang ist. Also wenn man erstmal so raus ist und man müsste sich dann direkt wieder so einordnen, das ist, glaube ich, schwierig.
Liebe Katrin, vielen, vielen Dank. Das war für uns sehr erhellend. weil man auch mal jetzt die andere Seite sieht und nicht immer von diesen Programmen, von diesen Möglichkeiten wie Fire. Das ist ja immer so ein bisschen stilisiert ein wenig. Und jetzt haben wir mal durch dich auch mal die andere Seite kennengelernt, wie es laufen kann. Und bei dir ist wahrscheinlich, ist es unverhofft kommt oft und da hat sich ja was Tolles entwickelt. Ja, auf diesem Wege vielen, vielen Dank für das Gespräch,
Katrin. Ja, hat mir auch Spaß gebracht.
Auch im Namen von Christian, der jetzt rausgefallen ist.
Das ist und, halt Technik in Zeiten von Corona.
Ja, ja, das ist Technik. Richtig, Technik in Zeiten von Corona. Vielen, vielen Dank. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich spreche auch für den Christian und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, virtuellerweise oder auch persönlich.
Sehr gerne.
Aber es war sehr, sehr toll.
Super, dann euch noch weiter viel Erfolg.
Vielen Dank, vielen Dank.
Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.